Hellas. In Griechenland. In den Jahren 1912-13 erreichte Buenra die Höhe, das eigentliche Dach seines Lebens. Die griechische Landschaft mit ihren Formoffenbarungen und der geistige Aspekt des überzeitlichen Hellas bildeten den Hintergrund für seine Erhebung zur Meisterschaft. Zuvor war er noch Schüler, wiewohl man versuchen muss zu begreifen, was seine Weise von Schülerschaft zu bedeuten hat. Einübung im Geiste, möchte man sagen. Es ist das Stadium der Berufung, welches dem der Auserwähltheit vorausgeht, hier aber noch in einem besonderen Sinne. Schülerschaft im Geiste ist etwas so Hohes, dass wir mit unseren gewöhnlichen Maßstäben die Sache nicht ermessen können. Das in dieser Schülerschaft zu Erringende und jeweils Errungene hat mit Erwerbung von äußeren Kenntnissen, Fertigkeiten und Würden nichts mit Kultur und Genialität, nur sehr bedingt zu tun. Sittliche Reife und Unbeirrbarkeit durch trübe Anfechtungen gehören zu den Elementen der Schülerschaft, stellen aber nicht ihren Kern dar, der sich eher als erkennende Liebe mit allen daraus entspringenden Folgen, beispielsweise schöpferische Ordnung, Selbstidentifizierung mit dem wirklichen Freien, nämlich dem göttlichen Willen, und einheitlich harmonische Durchgestaltung aller Seelenkräfte bestimmen lässt. Aber es gibt zwei verschiedene Arten dieser Schülerschaft, oder besser gesagt, von einem gewissen Augenblick an erst treten diese Arten in Erscheinung. An sich steht jeder Schüler in unserem Sinne unter der Lenkung seines Meisters, jeder Chela unter der Leitung seines Guru, und der Meister oder Guru ist einer aus dem hochheiligen Ring der Leuchtenden. Manche Schüler, es sind sehr wenige, werden aufgrund eines vorgeburtlichen Entschlusses zur Meisterschaft auserlesen. Alle übrigen Schüler sind nicht in diesem Sinne gebunden und verpflichtet. Ihnen wird nicht die beinahe untragbare Liebeslast des im Urlicht leuchtenden, aber in der Sphäre gefallener Menschheitsteile ausharrenden Bodhisattva zugemutet. Es wäre jedoch vermessen, diese herrlichen Schülergestalten gering zu schätzen. Es gibt und gab hienieden, von den Mittlern abgesehen, nichts Edleres und Wichtigeres. Wer die Schriften des Meisters studiert hat, wird sich erinnern, dass er manche dieser Schüler mit Namen erwähnt hat, insbesondere den Jünger Johannes, den Apostel Paulus und Jakob Böhme, auch den indischen Weisen Ramakrishna. Im Gespräch ließ er durchblicken, dass er Leonardo da Vinci zu diesen außerordentlichen Menschen zählte. Überraschen aber wird es, was er über den Gautama oder Shakyamuni, den erlauchten Urheber der buddhistischen Lehren, in seinem Buche Mehr Licht geäußert hat. Nicht wenige Leser mögen betroffen sein, wenn solche Einordnung vom berühmtesten Namen in die Schülerschaft geboten wird, wenn ihnen insbesondere die Gleichsetzung zwischen diesem Manne namens Bhunra mit Lao Tse oder gar mit Jesu begegnet.
Man wolle jedoch nicht voreilig Ärgernis nehmen, sondern bedenken, dass es sich hier nicht um Leistungs- und Größenvergleiche handelt, sondern um bestimmte Aufgaben und Funktionen.
Es dreht sich nicht um die Frage, ob Lao Tse größer gewesen ist als Bhunra und ob Jesus so einzigartig gewesen ist, dass es sich verbietet, seinen Namen in Gesellschaft von anderen Namen zu nennen, oder ob, sagen wir einmal, Shakespeare dem Jakob Böhme hintangestellt
werden müsse,
weil er vielleicht des Vorzugs der Schülerschaft nicht teilhaftig gewesen ist. Um ganz anderes geht es als um Genialität oder um herrliche Hervorbringungen in sinnlich-irdischem Material, wozu nicht nur unsere Tempelbausteine, sondern auch unsere Sprachen und unsere Töne etwa gehören. Es geht um Wiedergewinnung von etwas Verlorenem, von etwas, das unwiederbringlich verloren sein würde, wenn es nicht die Hütte Gottes bei den Menschen auf der Erde fern im Osten auf unzugänglichem Gebirg gäbe, wo der Kreis der geistigen Helfer wirkt und unablässig das himmlische Licht hütet, das der nach der Gegenwelt gelüstige, in den Tierkörper fallende Mensch zurücklassen musste, und ohne dessen wegweisenden Schein er den richtigen Pfad auf der Rückkehr verfehlt. Vergleiche Bhunra, das Buch vom lebendigen Gott. Was an lebendigem Licht in den gestürzten Menschenseelen aufleuchtet oder in alten Lehren und Mysterien, zumal auch an hellenischen Städten wie Eleusis und Delphi, gegeistet hat, wird und wurde von jenen Mittlern dargereicht. Wohlgemerkt, sie sind Mittler, denn die Sterblichen unter ihnen haben das Licht nicht aus sich, sondern es wurde ihnen aus dem Lebendigen seiner selbstbewussten Gedanken von ihren nie in den sterblichen Fall geratenen Brüdern, den Ältesten, wiedergegeben. In Griechenland also wurde aus dem Schüler der Meister. In welcher Weise sich das vollzog, ist hauptsächlich in des Meisters Buch der Gespräche, dem vielleicht sonderbarsten unter seinen Büchern, dargestellt oder angedeutet. Lässt sich doch von allem, was des Geistes ist, bestenfalls in Gleichnissen sprechen. Hier sind ihm die letzten Unterweisungen durch seinen eigenen orientalischen Meister erteilt worden, bis dann noch andere Männer aus dem Osten erschienen, um den streng geprüften und unerbittlich geläuterten zu ihresgleichen, zum Bruder der unvorstellbar höchsten Gemeinschaft auf Erden zu erheben, wo einer in allen ist und alle in einem sind und deren jeder von sich sagen kann, ich und der Vater sind eines. Johannes 10,30. In diesem Einweihungsvorgang wird der neu erwachte Bruder besonderer Kräfte inne, wie sie vielleicht in jenen Gaben der Magier aus dem Osten gleichnishaft ausgedrückt sind. Die Geschichte steht nur im Evangelium nach Matthäus, und es wird nicht gesagt, wie viel Magoi es gewesen sind, wie sie ausgesehen und geheißen haben. Erst viel spätere Legende beantwortete solche Fragen. Es wird nur geschildert, dass ihre dem Kindchen geschenkten Schätze Gold, Weihrauch und Myrtenbalsam waren. Wenn wir das zu deuten wagten, so könnten wir etwa sagen, das sonnenfarbene Gold ist die inwendig erkennende Einheit der Klaraugen untereinander und mit dem Vater. Der aufsteigende Dampf und Duft vom Weihrauchbaum ist das betende Emporschweben der zurückkehrenden, neu erleuchteten, aufwärts gelenkten Seelen. Das wundenheilende und balsamierende Harz vom Myrten- oder Myrrenbaum ist die Gabe der erlösenden Mittlerschaft. Es kann nicht bedeutungslos sein, dass diese Vorgänge in Griechenland stattfanden. Wer in Griechenland gewesen ist, weiß, dass dieses Land zum Osten gehört. Der Grieche spricht oft von Europa so, als gehöre sein Land nicht dazu. Und wenn wir den Blick auf das alte Hellas und vor allem das werfen, was wir in einem Jugendbuch Reise in Italien inwendige Antike genannt haben, ein Ausdruck, an dem Bovinra Gefallen gefunden hat, dann wird vielleicht offenbar, dass es in diesem herrlich geformten kleinen Buchtenland mit seinen lichten Inseln zu einer feinsten und essentiellen Ausgestaltung der in ihrer Grenzenlosigkeit zunächst nicht fasslichen östlichen Geisteserkenntnis gekommen ist, zu einer Form, die gewissermaßen zwischen oben und unten schwebt, wunderbar geistig und sinnlich zugleich, eingedenk dessen, dass der Leib ein Tempel des Geistes sein soll. Es ging ja vom Hellenentum bis zum heutigen Tage. Ein geistbetreuter Gestaltungsreichtum aus, der nicht lediglich darin besteht, das griechische Denkform christlicher Lehre erst den Körper verliehen hat und das griechische Kunst einigen Kennern mit ästhetisch empfindlichen Antennen immer wieder zum Gegenstand des Entzückens auch noch in ihren trümmerhaftesten Resten und nebensächlichsten Überbleibseln geworden ist. Dass römisches Barbarentum durch hellenische Influenz triumphal in den Ring menschlicher Gesittung und Begeisterung für das wahre Gute und Schöne gerissen wurde, und dass gar ein so gewaltiges, von den Historikern zu sehr unterschätztes, im Kern immer noch hellenisches Machtgebilde wie das römische Reich der Byzantiner bis an die Schwelle der Renaissance gedauert hat. Allein damit nicht genug. Der Geist der dorischen Säule ist ganz einfach der Geist Europas. Entspricht sie doch gleichnishaft der menschlichen Selbsterfahrung. Dieses hellenische Weltgefühl ist ebenso verschieden von demjenigen der traumbefangenen Waldmenschen des Westens und Nordens, wie besonders von dem der unfreien Untertanen von östlichen und südlichen Satrapien und Sultanaten, wo der Mensch gegenüber seinem Herrscher kaum etwas anderes darstellte als einen Sklaven oder ein Spielzeug. Vielleicht bedeutet es für die Dumpfheit der einen wie der anderen einen ungeheuren Schock, unversehens in den scharfen Zustand der hellenischen Freiheit versetzt zu werden, heraus aus der verschwommenen Allgemeinheit des Sippen- und des Sklavengefühls, wo man die Last der Selbstverantwortung und Entscheidungsfreiheit nicht recht zu spüren bekam und nicht einmal so recht die Sorge um die individuelle Gestaltung des eigenen Lebens kannte. Der reziproke Vergleich mit dem heutigen Einbruch des Kollektivismus in das Abendland liegt nahe. Die dorische Säule also ist ein vollkommener Ausdruck für die individuelle Ausformung des Ichs, ist es aber auch für das gleichzeitige Einbezogensein in die Gemeinsamkeit und Alleinheit, wenn man bedenkt, wie sie rhythmisch skandierend und scheinbar gleichartig, doch aber in der Stärke ihrer Enthesis und in der Breite der Abstände unmerklich differenziert, schon die berühmte Kurvatur des Stylobates macht alle Säulen leicht verschieden. Das Wesen der Ringhalle darstellt. Vielleicht haben die Griechen in ihrer so kurzen Weltstunde es nicht vermocht, die ganze bipolare Fülle des aus ihrer Seele erstandenen und beharrlich mahnenden Säulensymbols zu verwirklichen, und gingen an ihrem überbetonten Individualismus zugrunde, bevor sie dessen Polarisation durch die unerlässliche Besinnung auf den Nächsten und Fernsten erwirkten. Immerhin sind die Ansätze dazu in mancherlei geschichtlichen Phänomenen gegeben, einerseits etwa im pythagoreischen Staate Tarent des Archytas und andererseits in der hierarchischen Gliederordnung des byzantinischen Reichsgefüges sowie im Bau- und Musikkunst desselben. Den Aufenthalt vor der dorischen Säule, die ionische Säule stellt gewissermaßen den weiblichen Gegenpol, die Shakti, zu ihr vor, während die korinthische weiter nichts als eine schöne Abirrung ist. Haben wir nicht grundlos gemacht? Pflegte doch der Meister in ganz besonderem Maße den bei ihm Lernenden die dorische Säule vor das innere Auge zu stellen. Genauso wie nicht zu jeder Zeit alles möglich ist, so vermag auch nicht an jeder beliebigen Stelle alles realisiert zu werden. Im Süden kann keine gotische Kathedrale, im Norden kein dorischer Tempel wachsen. Die scheinbaren Gegenbeispiele beweisen gerade durch ihre Normwidrigkeit das Gesagte. Aber es kommt noch hinzu, dass die geistigen Influenzen allenthalben höchst verschieden, an manchen Raumpunkten ungemein gesammelt und verdichtet, an anderem bis zur Unspürbarkeit verstreut und spärlich sind. Und es dürfte auch so sein, dass diese Einflussströme mit den Zeiten und Gestirnungen wechseln und, je nachdem, rasch auftauchen und verschwinden oder auch langsam sich sammeln, zäh haften und sehr sachte wieder vergehen. Wo aber einmal eine Influenz stark gewesen ist, da wird der empfindliche und schöpferische Mensch auf jeden Fall immer noch den Nachklang verspüren. Griechenland ist die Geburtsstätte dessen, was man das Südgefühl nennen könnte. Mag diese geistmenschliche Gegebenheit auch bereits in ägyptischen und vorderasiatischen Kulturen antönen und in der kretisch-mykenischen sehr vernehmlich werden, um zum ersten Male ganz in dem Schiffermärchen des Homeros aufzuglänzen, so ist doch der volle Mittagsglanz erst erreicht, als die Verse des Pindaros und der attischen Tragiker und die Herzgedanken des Platon geschrieben stehen, als die Gebilde des Pheidias und Myron ausreifen, als die Säulen von Olympia und Delphoi, von Athenai und Sunion gewachsen sind. Dieses Südgefühl hat vor allem etwas mit dem blauen Inselmeer und seiner stillen Randlinie, der vom Sonnenwagen des Helios bestrahlten, im Lichte des von Goethe im Faust erschauten ägäischen Festes aufklingenden Meeresfläche zu tun. Es wirkt sich in klaren und hellen, einfachen und harmonischen Formen aus, die wie die ungetrübteste Erinnerung des Erdemenschen an seine geistige Heimat anmuten. Es gibt einen hellenischen Philosophensatz, der das ganze herrliche Geheimnis des Südgefühls zum Ausdruck bringt. Das lässt sich eigentlich nicht übersetzen. Ist es doch eine Eigentümlichkeit der altgriechischen Sprache, vieles so geistsinnlich und unmittelbar auszudrücken, dass moderne Sprachen daneben zu ohnmächtigem Gelalle werden. Der Spruch will ausdrücken, dass die Geistvernunft das All schöpferisch und schön schmückend durchgestaltet hat. Dieses Südgefühl, ein seelisches Erlebnis der Hellenen, das sie an Völker und Zeiten weitergegeben haben, so dass es heute schon aufschimmert, wenn der Nordländer die Alpenpässe überschritten hat. Dieses Südgefühl als inwendige Antike psychisch ausgestaltet, wurde für Bo Winra zu einer Grundvoraussetzung für die Ausgestaltung seiner Schriften und Bilder. Beide sind eminent europäisch und auf den Abendländer abgestimmt. Mögen andere östlich anmutende Komponenten im Seelenhaushalt des Meisters daneben noch so stark mitgewirkt haben. Deswegen war der griechische Aufenthalt so wichtig. Er gab nicht nur das Szenarium für seine Erhebung in die Meisterschaft ab, er setzte auch dem Meister in die Möglichkeit, sein Lehrwerk, seine Botschaft, seine Offenbarung, der durch den Westen, durch die Antike und alle ihre Folgen so entscheidend überprägte Menschheit, ihren Denkformen gemäß vorzulegen, so dass hier nicht geschehen muss, was für die christliche Lehre unerlässlich war. Postume Um- und Ausformung einer Meisteroffenbarung mit andersartigen Sprach- und Denkmitteln. Es ist deswegen nicht grundlos gewesen, dass Bo Winra sich späterhin nach der durch das Schicksal abgenötigten Rückkehr in den Norden sich schließlich im tessinischen Lichtlande angesiedelt hat, bis zu dem ein Strahl des Südgefühls reicht und in dessen Landschafts- und Architekturformen immer noch etwas von inwendiger Antike weiterschwingt. Wenn man bedenkt, dass des Meisters griechischer Aufenthalt im Grunde mehr eine einjährige Reise gewesen ist, so ist die Ausbeute dieses Jahres nicht abzuschätzen. Es war eine Kette von Ewigkeitsaugenblicken, die ihren künstlerischen Niederschlag in den schönen griechischen Landschaftsskizzen und späteren großformatigen, wahrhaft epischen Ausformungen fanden. Es sei beiläufig erwähnt, dass Bo Winra das Glück hatte, den fast immer wolkenverhüllten Olymp eine knappe Viertelstunde lang von Larissa aus wolkenfrei zu gewahren. Leider sind gerade einige der schönsten griechischen Landschaftsbilder in den Kriegswirren zugrunde gegangen. Der Meister hat bis in seine letzten Jahre mit Hilfe seiner Skizzen aus der Vorstellung heraus bildnerische Visionen seines geliebten Hellas geschaffen.